Heute ist ein guter Tag, denn du hörst Kanzleifunk.
Folge so und so viel. Moin Mario.
Moin Klaas, moin Winkekatze. Was für ein spannendes Thema, Klaas, hast du uns denn diesmal mitgebracht?
Nachdem uns der Gesetzgeber vor ein paar Folgen das Thema Honorarerhöhung auf den Elfmeterpunkt gelegt hat und du mit wildem Gebrüll und Anlauf den Ball im Netz versenkt hast, ist das natürlich nicht ohne Folgen geblieben und unzufriedene Mandanten melden sich und lesen dir die Leviten zum Thema Unzufriedenheit, zu viel Honorar, zu wenig Leistung, überhaupt.
Genau, also ich finde, das ist ein spannendes Thema, was man immer wieder erlebt in Kanzleien, dass vor allem Berufskolleginnen und Kollegen Dinge nicht umsetzen, weil sie Angst haben vor der Reaktion von Mandanten. Und deswegen wollen wir uns einfach mal diesem Thema widmen, wenn es denn zum Streit kommt. Also wir sind schon an dem Punkt, dass der Mandant sagt, dieses Honorar werde ich nicht honorieren. Und jetzt ist der erste riesengroße Fehler, dass viele tatsächlich bereit sind, darüber dann zu diskutieren. Und das erzeugt eine maximale Unglaubwürdigkeit für den gesamten Rest. Also meine Frage ist, wenn jemand ein Honorar nicht akzeptieren möchte, immer, welche Leistungen sollen wir denn reduzieren? Und damit reduziert sich natürlich auch das Honorar, aber ich bin halt bisher davon ausgegangen, dass du es wünschst, dass diese Leistungen in Anspruch genommen werden. Von daher bin ich da aber natürlich vollkommen ergebnisoffen. Wie ist denn dein Zielhonorar? Und dann überlegen wir doch mal zusammen, welche viel weniger Leistung wir für dich erbringen und wie du das vielleicht selber machen kannst, lieber Mandant. Das erhöht natürlich erstmal die Klarheit meiner Honorarforderung. Das finde ich maximal wichtig. Ja, das heißt, in Honorargesprächen niemals die Tür öffnen für solche Geschichten. Weil aus meiner Sicht ist dann klar, der Mandant kann nur das Gefühl haben, er ist hier beim Autokauf. Und da hat ja auch jeder das Gefühl, ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich genug verhandelt oder war es zu wenig? Währenddessen zum Beispiel einige Autohäuser stellen ja immer aufs Agenturmodell, unter anderem jetzt zum Beispiel Mini. Die Minis kann ich nur noch im Agenturmodell kaufen. Und damit ist das Verhandeln vorbei. Es gibt einen Preis, Punkt. Und da kann das Autohaus machen, was es will, weil es muss diesen Preis anwenden. Und der Witz ist, die verdienen jetzt mehr, aber die Kunden gehen zufriedener raus. Und genau dieses Gefühl müsst ihr eurem Mandanten auch geben, weil das Gefühl, nicht gut verhandelt zu haben, das ist schlimm, das ist nicht angenehm. Ja, und am besten noch mit einem anderen Freund sprechen und sagen, ach, hast dich von Klaas wieder über den Tisch ziehen lassen, wollt ihr von dir auch 27 Zehntel haben? Ich habe gesagt, 25 Zehntel und hier Schluss. Und bei mir hat das natürlich gemacht. Und dann habe ich ein Problem, weil die Leute natürlich miteinander reden. Also das mal der erste Punkt. Es gibt feste Preise und darüber wird nicht verhandeln, weil ihr euch nur schädigt damit. Der eine wichtige Punkt, finde ich, den man verstehen muss. Das zweite, was ich wichtig finde, wenn es zum Streit kommt, dann muss ich einmal unterscheiden, sind es Dinge, die man oder die ihr als Kanzlei objektiv falsch gemacht habt. Wenn ihr Dinge falsch gemacht habt, finde ich, schuldet man dem Mandanten zumindest die schonungslose Wahrheit. Also ich finde es so schlimm, wie zum Teil versucht wird, Fehler zu kaschieren. Und das macht nur Stress. Das macht den Mitarbeiter Stress, das macht euch als Kanzleileitung Stress, es macht auch den Mandanten Stress, weil der weiß ja, dass da was schiefgelaufen ist. Und zumindest, wenn ihr es selber regulieren wollt, ohne Versicherung, da komme ich gleich nochmal zu, weil da gibt es leider einen Unterschied, den wir beachten müssen, dann steht zu diesen Fehlern und macht es klar. Es nimmt sofort die ganze Dynamik aus der Situation. Und jetzt haben davor viele Angst, Fehler einzugestehen gegenüber dem Mandanten. Oh Gott, dann vertraut er mir ja gar nicht mehr. Was ist denn beim nächsten Mal? Das kann ich ja nicht machen. Aber mal im Ernst. Wir sind Menschen und von 100 Sachen machen wir eine falsch. Auch ihr und auch eure Mitarbeiter. Und im Übrigen auch der Mandant, der sich gerade drüber aufregt. Und wer das nicht akzeptiert, seid froh, wenn er nicht mehr euer Mandant ist. Es kann keine Basis für eine Zusammenarbeit sein, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, aber die Ergebnisse einer Maschine verlangt. Es kann nicht funktionieren. Und deswegen gar keine Ängste haben. Es kann immer nur gut ausgehen. Zu 99% hat der Mandant genau dafür Verständnis und weiß es zu schätzen, dass ihr ehrlich seid. Und wenn das nicht ist, wisst ihr, das war die längste Zeit euer Mandant. Das heißt, hier offen sein. Was ich beachten muss, wenn es vielleicht um größere Beträge geht und ich möchte das über meine
Vermögen. Eine Zwischenfrage, gibst du denn dann auch nach? Also sagst du dann, ja okay, pass mal auf, das ist echt schlecht gelaufen, da haben wir schlechter geliefert, als du es von uns erwarten darfst und deshalb zahlst du diesen Monat so x Euro weniger oder so etwas. Machst du sowas?
Ja, 100%. Also so, dass es die Schädigung angemessen ausgleicht. Ja, und ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass man da einfach fair und ehrlich ist. Weil dann akzeptiert der Mandant doch andere Dinge. Also es geht nicht immer nur Einbahnstraße zugunsten des Beraters. Ja, du musst auch Dinge, wenn sie schief laufen, musst du dazu stehen. Und das sind ja Menschen gar nicht mehr gewohnt. Und dieses Rumgeeier, das kennt doch jeder. Es läuft was schief, aber jetzt sagt der Dienstleister, nee, der andere war's, das ist, ich bin gar nicht schuldig, kann da gar nichts für. Das nervt einen doch. Jetzt müssen wir leider eine Sache beachten. Wenn wir den Fall der Vermögensschadenhaftpflicht melden wollen, dann dürfen wir das leider nicht. Ja, weil dann darf ich mein Versäumnis nicht eingestehen. Aber dann mache ich genau das und sage, pass auf, hier ist der Fall, ich verstehe deine Aufregung, ich melde das meiner Versicherung und es tut mir leid, ich darf das nicht eingestehen, weil dann habe ich keinen Versicherungsschutz. Und da bitte ich dich jetzt um Verständnis.
Ja, man kann ja auch sagen, damit das halt zu Ende geregelt werden kann, muss ich an dieser Stelle den Mund halten.
Genau. Ne? Und sollte das tatsächlich irgendwie schief gehen, setzen wir uns nochmal zusammen. Aber da kann ich dir Nummer eins sagen, da bin ich Ehrenmann.
Ja, siehst du.
Ja, und das finde ich wichtig, aber dass man das nur nochmal eben ganz klar unterscheidet. So, jetzt gehen wir nochmal eine Stufe weiter. Es geht in den Rechtsstreit. Weil, ich sag mal, zur Schlichtung braucht es ja immer zwei oder für eine vernünftige Lösung. Und das eine, was mir wichtig ist, wenn jemand eure Honorare nicht zahlt, ist erstmal eine Klinge, die ihr sofort zücken solltet. Das Einstellen der Arbeit. Ja, jemand zahlt nicht, ihr stellt die Arbeit ein, bis er wieder zahlt. Und ihr müsst euch überlegen, ob ihr zukünftig dann nur noch gegen Vorauskasse arbeitet. Ja, also mal dieses Instrument wirklich wahrnehmen. Aber wie gesagt, wir sind hier schon viel, viel weiter. Man trifft sich vor Gericht. Was sind dort die Erfahrungen? Erstens, in 90% der Amtsgerichte haben weder die beteiligten Rechtsanwälte noch der beteiligte Richter Ahnung von der Steuerberatervergütungsverordnung. Das ist super, weil all dieses mit, es muss eigenhändig unterschrieben sein und so weiter, prüft dort kein Mensch. Ja, also all das, worüber wir uns ganz viele Gedanken machen, ja, interessiert die da alle nicht. Der zweite Teil, der spannend ist, alle formellen Fehler, weil ihr dafür ja meistens so viel Angst habt, könnt ihr im Verfahren heilen. Das Einzige, was ihr verliert, ist eventuell ein Zinsanspruch und vielleicht kriegt ihr einen höheren Anteil an Verfahrenskosten. Wenn man sagt, hey, wäre das gleich richtig gewesen, dann hätten wir das ja auch gleich bezahlt. Das ist also das einzige Risiko. Aber das Honorar ist der Höhe nach dadurch nicht gefährdet. Das könnt ihr also im Verfahren dem Grunde nach alles heilen. Also selbst wenn ich zum Beispiel keine ordnungsgemäße Vergütungsvereinbarung habe, dann greift immer noch die StBVV und ich kann dementsprechend danach abrechnen. Deswegen wenig Gründe, da große Angst zu haben. Was es allerdings kostet, sind Zeit und Nerven. Und deswegen mein ganz heißer Rat, wenn es um irgendwas geht, 1.000 bis 2.000 Euro, mache ich das mittlerweile im Rechtsstreit so, lieber Mandant, was möchtest du zahlen? Wenn ich damit leben kann, sage ich, reduziere das, presse eine Gutschrift, aber du verlässt die Kanzlei. Und diese 1.000 oder 2.000 Euro, die ich dafür bezahle, rechnen sich immer, weil ich muss ansonsten einem Rechtsanwalt den ganzen Kram vorbereiten. Ich krieg Schriftsätze, wo sich die Balken biegen von der Gegenseite, weil nur gelogen wird. Und ich muss erstmal 10 Minuten auf dem Balkon und laut schreien, weil ich mich so aufrege. Dann muss ich noch vor Gericht, meistens nicht einmal, meistens sogar zweimal. Und am Ende schließe ich einen scheiß Vergleich, wo sowieso irgendetwas Ähnliches rauskommt. Und deswegen wirklich, packt den Stolz zur Seite, weil das ist auch noch viel majestätischer, zu sagen, pass auf, was willst du zahlen? Und wenn ich damit leben kann, machen und abfahrt. Und ihr habt das Thema sofort vom Tisch. Und das ist einfach Praxis. Und ich glaube, das wird euch jeder Rechtsanwalt bestätigen, wer für 1.000 bis 3.000 Euro so ein Verfahren anstrebt, hat das Ding nicht zu Ende gerechnet, was es euch an Zeit kostet.
Und Nerven.
und Nerven. Das ist ja alleine diese Ungerechtigkeit oder dieses Gefühl, sich fortlaufend rechtfertigen zu müssen. Schrecklich. Wirklich schrecklich. Und deswegen dementsprechend damit umgehen. Das heißt, um nochmal zusammenzufassen. Erstens, seid cool, ihr habt ein festes Honorar. Und das habt ihr immer. Und darüber darf nicht diskutiert werden, damit schwächt ihr euch nur. Öffnet ihr hier einmal die Tür, ist die Tür auch für immer auf. Ja? Ein super Argument, warum darüber nicht diskutiert werden kann, ist, erstens, ihr habt einheitliche Leistung, das ist fair, das wird eben nicht verhandelt. Zweitens, deswegen zahlt dein Nachbar genauso viel wie du. Ja, es gibt hier keinen Unterschied. Und drittens brauche ich das auch, damit ich eine vernünftige, ja, Mitarbeitervergütung gewährleisten kann, damit du eine vernünftige Arbeit bekommst. Ja, und daran kannst du eigentlich nur ein Eigeninteresse haben.
Okay.
Achso, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist eben wirklich, wenn ihr Fehler macht, dazu zu stehen. Ich glaube, das ist wichtig, nimmt ganz viel Druck aus einem Konflikt. Na, und wenn es eben über die Versicherung läuft, haben wir darüber gesprochen, wie man es machen sollte. Und das dritte, im Streit auf jeden Fall versuchen, macht mir mal ein Angebot. Und wenn es erträglich ist, darauf eingehen und das Ganze, bevor es beim Gericht ist, erledigen.
Okay, in dem Fall aber auch dann danach Arbeit einstellen oder halt dann künftig zu dem Preis auch weiterarbeiten?
Wenn ich mich verständigt habe, dann fliegt der Mandant raus. Na, also, er will nicht zahlen, sage ich, ist gar kein Problem, mache ich genauso, aber das war auch die letzte Sache, die ich für dich gemacht habe.
So, jetzt sagt er, ich zahle dir 70% von dem, was du haben willst. Das ist dir zu wenig.
Ja, das kommt für mich immer drauf an. Also ich rechne tatsächlich den Aufwand. Und für mich habe ich ein Verfahren, dass ich sage, es kostet mich immer 3.000 Euro. Das heißt also mal jetzt nicht zum Weitersagen, aber bis 3.000 Euro würde ich immer sagen, ist mir egal. Ja, also bevor ich mich da jetzt ewig streite, erlasse ich dir. Egal, wie viel das jetzt in Prozent sind. Selbst wenn es die Hälfte wäre, wäre mir das dann egal. Einfach, weil ich ein schnelles Ende habe. Und natürlich immer unter der Bedingung, du zahlst jetzt die andere Hälfte sofort. Ohne lange Diskussion. Wenn mir das nicht gefällt, weil manchmal geht es natürlich auch mal um 10, 20 oder 30.000 Euro, ja, dann komme ich nicht drum rum. Dann muss ich den Rechtsstreit führen. Was ich dann allerdings mache, ich ordne meine Rechnung und da, wo ich weiß, dem Grunde nach gewinne ich es nicht vor Gericht, obwohl das Amtsgericht keine hohe Kenntnis hat. Ich passe es für mich persönlich gleich der StBVV entsprechend an, ja, storniere die anderen Rechnungen und gehe damit gleich in die Klage.
Gerechnet hatte ich eigentlich mit einer Aussage wie, pass auf, wenn du um 5 Euro erhöhst, werden sowieso 2 kündigen. Ist aber egal, weil mit dem Rest verdienst du mehr. Wolltest du so eine Rechnung nochmal einschieben? Oder ging es dir wirklich nur um den Prozessabstreit?
Mir ging es erstmal um den Prozessstreit und auch generell um, wenn es um Honorar geht, dass Mandanten ja kommen, ich sage mal, jetzt kommt da 10.000 Euro raus, für 9 unterschreibe ich. Ja, dass man einfach anfängt, klar zu machen, Kanzleipreise sind keine Basarpreise. Und wer das macht, schädigt sich einfach selbst. Das Zweite, was du angesprochen hast, das geht eigentlich so ein bisschen einher. Wenn Mandanten erstmal verstehen, die haben so ist es Preise und nicht wir verhandeln Preise. Werden Preisänderungen wie ein Brief zum 1.1. erhöhen wir um 5%, für die klarer, weil sie wissen, sie brauchen gar nicht anrufen, weil ich werde nicht nachgeben. Ja, sondern die Alternative ist, sie können mein Angebot, die Arbeit fortzuführen mit 5% mehr nicht annehmen und die Kanzlei verlassen. Aber etwas oder die Leistung reduzieren. Aber einen anderen Weg gibt es niemals. Und jetzt vielleicht die Angst der Kollegen. Ich habe früher gedacht, über Gebührenerhöhung kannst du auch Mandanten loswerden.
Zeit sind vorbei.
Das funktioniert nicht mal bei 100% Erhöhung. Ja, also das klappt einfach nicht. Also erstens sind die Zeiten vorbei und zweitens, wenn der Mandant grundsätzlich zufrieden ist, wird er bleiben. Und deswegen, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, weil das haben ja sogar Handwerker verstanden, wir haben im Moment mehr Nachfrage, als wir Hände in der Kanzlei haben. Und in einer solchen Situation sollte selbst der Dümmste seine Preise durchgesetzt bekommen. Weil wenn er es in dieser Zeit nicht schafft, wird er es nie wieder schaffen. Und deswegen das sich bewusst machen. Im Moment suchen wir uns doch die Mandanten aus. Dafür müssen wir bei den Mitarbeitern uns bewerben. Und so sollten wir auch auftreten. Warum ist das im Übrigen sehr, sehr wichtig? Wir haben jetzt goldene Zeiten. Die werden wir nicht mehr ganz lange haben. Aber wenn ich jetzt meine Kriegskasse nicht gefüllt kriege, dann werde ich tendenziell schlechte Karten haben, wenn die Transformation der Steuerberatungsbranche so richtig losgeht. Da werden wir übrigens auch noch mal ein Thema zu machen, Zukunft der Steuerberatung. Und ihr müsst euch jetzt vorbereiten und ihr müsst jetzt eine volle Kriegskasse haben und ihr müsst das Verständnis und Selbstverständnis bekommen. Ihr müsst hohe Gewinne erzielen, damit ihr investieren könnt und Rücklagen bilden könnt, damit ihr sauber durch die Transformation kommt. Denn ich gebe den Tipp ab, in 10 Jahren wird eine Steuerkanzlei von den Tätigkeiten vielleicht noch 30-40% haben von dem, welche sie jetzt hat. Das heißt, ihr werdet eine ganze Menge, 60-70% der Tätigkeiten verlieren. Ich kann nicht den genauen Zeitraum sagen, aber innerhalb von 10 Jahren würde ich eine Wette eingehen, dass das so ist. Vielleicht auch schon früher.
Gut. Was wir auch in der Praxis sehen, so bei Mitgliedern oder so, sie glauben, eine Preiserhöhung, da wird eher um Zustimmung geworben. Oder auch, da wird die Zustimmung zur Bedingung gemacht, bevor man weitermacht.
Ja.
Du bist da ein bisschen schamloser. Du sagst, guten Tag, hier sind die neuen Preise. Schönes Wetter heute, oder?
Ne? Und ja, jetzt auf Wiedersehen. Genau. Also wir sind bei So ist es. Und natürlich kann ich dann ein Problem bekommen, wenn zum Beispiel mein Stundensatz über den maximalen Betrag der SDB-VV ist. Ja, der ist ja jetzt ab der Änderung 1.7. bei 164 Euro. Wir sind bei 250 Euro für Berater. Also liege ich drüber. Aber dann bin ich genau in dem Beispiel. Jetzt würde das jemand bemängeln und sagt, hey, du hast mir 10 Stunden abgerechnet, 2500 Euro. Dann sage ich, alles klar, reduziere ich auf 1640, aber such dir bitte einen neuen Steuerberater. Überhaupt gar kein Problem. Dafür spare ich mir aber 1000-mal diese Vereinbarung zu machen. Wie oft kommt das vor? Ich habe jetzt im August 20-jähriges Jubiläum. Und ich habe 3-mal diese Thematik gehabt. Und jetzt kann man sich mal ausrechnen, wie viel Papier ich hätte erzeugen müssen, um, ich sag mal, wirksame Vereinbarungen nach der SDB-VV zu haben. Versus wir machen es einfach und ich musste vielleicht in Summe 1500 Euro gutschreiben auf 20 Jahre. Wir machen mal 2000 Euro draus, das kann man dann schöner durch 20 teilen. Ja? Dann habe ich einen Aufwand von 100 Euro und ich glaube, ich hätte ansonsten einen Aufwand von 10.000 Euro, wenn man mal ehrlich zu sich ist, denn den meisten Mandanten musst du nicht nur einmal hinterher rennen, sondern 2, 3, 4 Mal. Das rechnet sich nicht. Das ist eine Kaufmannsüberlegung, die man anstellen muss. Und da können viele Kollegen nicht außer Haut, weil es richtig sein muss.
Ja,
geht gar nicht darum, ob es wirtschaftlich ist, es muss richtig sein.
Naja, und dann auch die Kritik, ne? Also die meisten Honorarvereinbarungen sind ja unwirksam.
Ja, das ist schlimm. Ja. Und ihr müsst verstehen, das dürft ihr alles machen, aber es kostet euch richtig Geld. Und etwas richtig zu machen, ist ja grundsätzlich nicht falsch. Aber sich über die Folgen Gedanken zu machen, das macht natürlich trotzdem maximal Sinn.
Okay. Ich denke, das war das perfekte Schlusswort, bevor wir uns hier vollkommen festquatschen und unsere schöne Zeitvorgabe nicht mehr einhalten.
So sieht's also aus. Bis ganz bald.
Bis zum nächsten Mal. Weiter geht's mit unbezahlten Produktvorstellungen in Mentos Katzenbazar.
Ach, ich liebe diese Musik. Herzlich willkommen heute wieder zum Mentos Katzenbazar beim Kanzleifunk. Besser als Mentor erlaubt, Albaner Indianer Ehrenwort. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja, liebe Kanzleifunk-Zuhörer, herzlich willkommen wieder bei Mentos Katzenbazar. Ich habe heute mal wieder einen großartigen Gast bei mir. Ich begrüße recht herzlich den Stefan Homberg. Hallo Stefan.
Hallo Mentor, schön, dass ich dabei sein darf.
Gerne doch. Wer Stefan nicht kennt, Stefan organisiert die Expos in Stuttgart, Köln und in München. Hat das vor wenigen Jahren ins Leben gerufen, immer gut besucht. Aber Stefan macht nicht nur die Expos, der hat auch andere Produkte. Und ein Produkt davon möchten wir euch heute vorstellen. Lieber Stefan, was hast du uns mitgebracht? Kanzleiwerkstatt, Entschuldigung bitte.
Kanzleiwerkstatt, stimmt. Kanzleikoffer ist was von euch, Kanzleiwerkstatt ist
ja,
was von uns.
Ihr seht, ihr habt nur mit Profis zu tun hier wieder.
Sehr gut. Genau, Kanzleiwerkstatt, das ist explizit für Dativ-Kanzleien, das muss man dazu sagen. Und genau, bringt die Kanzleien auf ein standardisierten und auf ein digitales Level.
Wie kann ich mir das vorstellen? Die Leute möchten gerne mit dir zusammenarbeiten. Du läufst dann mit deiner Kanzleiwerkstatt los, hast dann deinen Werkzeugkoffer und fährst in die Kanzleien und stellst alles auf Kopf, oder wie läuft das?
Genau, kann ich kurz erklären. Also im Prinzip ist das ein relativ simples Drei-Schritt-System. Das heißt, wir haben drei Schritte. Der erste Schritt ist Inspektion, der zweite Schritt ist Tuning und der dritte Schritt ist TÜV. Und vielleicht erläutere ich das ein bisschen. In der Inspektion geht es darum, sich einmal einen kompletten Überblick über die Kanzlei zu verschaffen. Sprich, wir gehen quasi in Leistungsprozesse, in Organisationsprozesse, Dativ-Rechnungen und ganz viele andere Teilbereiche, IT-Infrastruktur der Kanzlei, stellen ganz, ganz viele Fragen zusammen mit dem Team der Kanzleien und gucken uns quasi an, wie gerade gearbeitet wird. Und daraus entsteht dann quasi Inspektionsbericht, der dann mit der Kanzleileitung oder Teamleitung durchgesprochen wird, und daraus entsteht dann eine Strategie für das Tuning. Im Tuning gehen wir dann hin und schauen halt, dass wir alle Maßnahmen, die wir im Inspektionsbericht genannt haben, quasi dann in der Kanzlei umsetzen, sind dann vollumfänglicher Partner der Kanzlei, so ein bisschen der verlängerte Arm auch ins Team und in die Mandatschaft, weil wir dann einfach helfen, ja, Prozesse klar zu strukturieren, das Wissen der Mitarbeiter auf ein neues Level zu heben und im Prinzip auch so ein bisschen Spielregeln und neue Strukturen gegenüber der Mandanten zu erarbeiten, ne? Gucken uns dann Honorare an, mit welchen Tools wird gearbeitet, welche Tools sind gut, welche Tools sind nicht gut. Manchmal sind Tools eingeführt worden und dann ist das nicht richtig etabliert worden. Da schauen wir einfach, dass wir nochmal wieder das Fundament der Kanzlei auf einen sehr, sehr guten Stand bringen. Um dann, letzter Punkt, dann bin ich schon fast fertig, um dann quasi auch Automatisierung auszureizen und dann richtig Gas zu geben. Das ist im Prinzip unsere Leistung. Und ganz am Ende steht dann der TÜV, wo wir uns den Inspektionsbericht wieder vornehmen und dann gucken, sind alle Mängel behoben, und dann kriegt die Kanzlei das TÜV-Siegel und dann seid ihr auf einem guten Stand.
Also sozusagen das Rundum-Wohlfühlpaket, was du da anbietest. Für mich nochmal, ich habe mir mal mein Beispiel, ich habe eine 25-Mann-Kanzlei, die ich natürlich nicht habe, aber in meiner Welt. Mhm. Und dann muss ich mir so vorstellen, zu Beginn kommst du persönlich mit deinem Team oder jemand aus deinem Team zu uns in die Kanzlei und dann läuft das alles online über Kurse, über Webinare, über Meetings, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also im Prinzip ist das alles online. Das ist auch viel effektiver, als vorbeizufahren. Okay. Ich kenne das von früheren Zeiten, wenn ich vorbeikomme, dann macht man meistens so 8-Stunden-Tage, damit sich die Fahrt auch lohnt, wenn es weiter weg ist. Ja. Und dann, ja, gibt es in der Mittagspause Brötchen und dann bleibt eigentlich am Abend nur, waren die Brötchen gut oder waren die nicht gut, und am nächsten Tag alles vergessen. Und so ist es so, dass wir quasi in kleinen Etappen da die Sachen abarbeiten. Das ist effektiver und setzt sich viel besser, genau. Und dann ist es so, dass wir im Prinzip nach der Inspektion sagen, pass auf, jetzt schalten wir mal als Beispiel im Lohnbereich Wissen über Videos frei. Das ist dann Impulswissen. Darüber sollen die Kanzleien quasi so einen Weitblick bekommen, was ist alles möglich. Und dann ist quasi, danach geht es dann in die Zusammenarbeit. Da finden dann wirklich Online-Termine gemeinsam statt, wo wir die ganzen Sachen erarbeiten, wie mit welchen Tools soll gearbeitet werden, wie soll der Prozess aussehen und so weiter.
Sehr cool. Sag nochmal die Internetseite, damit die Leute nicht nur das hören, sondern auch mal nachgucken können, um ein Gefühl zu kriegen dafür, wie das aussieht und wo auch alles natürlich drinstehen wird, was sie vielleicht noch wissen sollten.
Ja, www.kanzlei-werkstatt.de, da ist auch nochmal ganz schön beschrieben die einzelnen Schritte, und wir haben ein hervorragendes Erklärvideo drauf, wo man wirklich nochmal genau den Überblick bekommt, wie das Ganze funktioniert. Genau, und was möchtest du noch wissen?
Ja, das Video habe ich übrigens gesehen, da bin ich richtig neidisch. Wenn ihr euch das anhört, Stefan hat eine richtig herrliche Stimme. Man kann dabei ganz gut einschlafen fast. Aber sollt ihr natürlich nicht, aber es ist sehr, sehr beruhigend, wie er dir das erklärt. Also dementsprechend richtig cool. Ja, final, Mentos Katzenbazar. Wer ist nicht Mentos Katzenbazar, wenn ich nicht von dir ein super-duper Angebot für die Kanzleifunk-Zuhörer raushauen würde? Dementsprechend hast du uns was mitgebracht, wehe nicht. Wenn du nichts mitgebracht hast, weißt du ja, ich habe viele Brüder und dann tut's weh für dich. Aber ich kenne dich ja.
Deswegen habe ich mich natürlich vorbereitet. Und zwar würde ich gerne allen anbieten. Und zwar normalerweise haben wir so Komplettpakete. Wir haben aber jetzt quasi die Inspektion so ein bisschen ausgegliedert. Sprich, man kann jetzt im Prinzip erstmal Inspektion bei uns buchen. Und dann kann man auch nachher die Mängelliste alleine umsetzen, wenn man dann glaubt oder man meint, das kann man auch selber erledigen. Das heißt, die Inspektion würde normalerweise so um die 2.400 Euro kosten. Und ich habe ihr den Specialpreis 1470 Euro mitgebracht, also 1000 Euro Rabatt.
Das ist nochmal eine Ansage. Ich habe euch
genau
besser als Mentor eigentlich erlaubt. Das ist ja immer mein Spruch. Also Albaner-Indianer-Ehrenwort. Deswegen, das ist doch ein großartiges Angebot.
Genau. 1000 Euro Rabatt, also 1470 Euro. Und dann könnt ihr bei uns die Inspektion buchen. Bezieht euch einfach auf den Podcast, wenn ihr einen Kennenlerntermin bucht. Über die www.kanzlei-werkstatt.de-Adresse gibt es einen Kalender von mir. Da kann man sich einen Ersttermin buchen. Und bezieht euch auf den Podcast, auf die Steuerköpfe. Und dann kriegen wir den Preis auf jeden Fall hin.
Genau. Tragt da ein, Kanzleifunk oder Mentox Katzenbazar, was auch immer. Das kann Stefan zuordnen. Sehr cool. Ja, lieber Stefan, die Zeit geht schnell um. Wir wollen ja kurz und knapp und effektiv sein. Ich glaube, das waren wir. Erstmal vielen Dank für deinen Besuch. Und wir hören und sehen uns. Und an alle Zuhörer, euch eine schöne Woche.
Ja. Danke dir. Ciao, ciao.